Ja, der Weg ist das Ziel, so heißt es oft. Der Weg ist das Ziel, gemeint ist, es kommt nicht so sehr darauf an, dass man irgendwo ankommt, sondern der Weg an sich ist schon schön und wenn man sich daran erfreut, wunderbar. Wir haben eine Schnitzeljagd gemacht in der Jungschar vor 2 Wochen und da war das so. Wir haben Schätze gesucht, die Schätze waren sehr unscheinbar, 1-2 Cent Stück im Wald versteckt. Wir haben es gefunden, aber der Schatz war nicht so sehr wichtig. Das war einfach das Abenteuer. Hoffentlich finden wir es heute. Bei dem Thema heute ist es andersherum. Da ist nicht der Weg das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Vergebung, befreites Miteinander. Der Weg zu einem befreiten Miteinander ist Vergebung und Wiedergutmachung. Und da wollen wir uns nur, solange es wirklich nötig ist, bei der Vergebung aufhalten, solange es nötig ist, aber auch wirklich nur, solange es nötig ist, um wirklich zu einem befreiten Miteinander zu kommen. Wie herrlich ist das, wie wir das miteinander gesungen haben. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen, wie wir uns ergänzen. Wie auch keiner so auf eine Rolle festgelegt ist, sondern jeder mal stark sein darf und jeder mal schwach sein darf. Bonhoeffer hat in seinem Buch vom gemeinsamen Leben darüber geschrieben, was für ein großes Vorrecht das eigentlich ist für Christen, dass sie einander haben, dass sie überhaupt eine Gemeinschaft, ja eine Gemeinde haben, wo sie miteinander beten können, bevor er überhaupt darüber redet, was für Mankos auch Gemeinden haben können. Grundsätzlich sagt er, was für ein Vorrecht, was für ein gewaltiges Vorrecht. Gemeinsam, miteinander, das sind starke Worte. Das sind Worte, die unter uns Sehnsüchte wecken. Darunter können wir uns etwas vorstellen, gemeinsam, miteinander. Vielleicht fällt uns da eine Begebenheit ein in der Vergangenheit, wo ihr sagt, ja, und das wünsche ich mir wieder, nicht nur als eine Erinnerung irgendwo ganz weit hinten, sondern präsent, jetzt, morgen, für den Rest meines Lebens. Leider ist Miteinander oft auch ein Fluch, kann ein Fluch sein. In diesen Tagen erleben wir ja sehr intensiv unsere Themen, auch von den Schlagzeilen in den Zeitungen und vom Fernsehen her. Denken wir an die Odenwaldschule, nicht weit von uns in Erbach, in Heppenheim. Bis in die 90er Jahre hinein sind Schüler in einem unvorstellbaren Ausmaß in ihren Wohngruppen, ist ja ein Internat, von professionellen Erziehern und Lehrern unter Druck gesetzt worden und aufs Übelste sexuell und anders missbraucht worden. Unfassbar. Unfassbar, was sich da jetzt auftut. Heute passiert das wohl nicht mehr. Und die Schuldigen sind auch nicht mehr da. Entweder sie sind verstorben oder sie sind nicht mehr an der Schule. Auf alle Fälle sind die Taten von damals wohl verjährt. Man kann die Schuldigen nicht mehr belangen. Man könnte einfach sagen, vorbei, es ist Schnee von gestern, wen interessiert, was 1995 und vorher gewesen ist. Aber es ist leider kein Schnee von gestern. Obwohl verjährt, sind die Verletzungen schmerzhaft, immer noch schmerzhaft. Teilweise so sehr, dass bis heute die Opfer nicht damit an die Öffentlichkeit gehen. Die heutige Rektorin spürt, dass sie in dieser Situation gefragt ist, obwohl sie damals nicht dabei war, als Repräsentantin der Schule, die dieses Unrecht zugefügt hat. Sie bittet im Rundfunk die Opfer unter Tränen um Entschuldigung. Ja, sie ist selber geschockt und kann sich doch als Repräsentantin eben dieser Schule nicht rausnehmen. Und sie sagt, das ist mir hängen geblieben, entschuldigen kann man sich nichts. Man kann nur darum bitten. Und das hat sie getan, im Namen der Schule. Nicht für sich als Person, aber für die Schule. Eine mutige Frau, die erkennt, Vergangenes ist nicht einfach Schnee von gestern. Sie fragt sich, wie können die Opfer von dem Vergangenen lösen? Und darum geht es ja. Wie kann man sich auch von seiner Vergangenheit lösen, um befreit zu leben, auch um befreit Beziehung zu leben? Wie können wir das? Wir haben gesungen, gut, dass wir einander haben. Ist auch gut. dass wir einander haben. Was für ein Schatz. Wir möchten dieses Miteinander nicht missen, aber wie oft ist unser Miteinander auch belastet? Von den Sünden der Vergangenheit. Wir reden die ganze Zeit von einem Neuanfang. Für einen Neuanfang ist auch eine Lösung von der Vergangenheit wichtig. Dann kann es wirklich ein befreites Miteinander geben. Und das hoffe ich mir, dass es noch viel, viel stärker wird. Darum geht es heute in der Predigt. Nochmal das Thema Beziehung, Leben. Ich kann mit meinen Mitmenschen befreit umgehen. Wer sich der Zukunft zuwenden will, muss sich von der Vergangenheit trennen. Nur dann kann ich mit meinen Mitmenschen wirklich befreit umgehen. Also ich meine so, dass jetzt so diese Begegnung nicht ein Minenfeld ist. Hoffentlich trete ich nicht rein, hoffentlich wähle ich keinen falschen Ton, kein falsches Wort, es könnte hochgehen. Das ist verkrampft. Der Grundsatz lautet, ich prüfe alle meine Beziehungen. Ich biete denen Vergebung an, die mich verletzt haben, und bemühe mich um Wiedergutmachung bei allen, denen ich geschadet habe. Es kommt eine Eingrenzung, eine Einschränkung, falls ich dadurch ihnen oder anderen nicht noch mehr Schaden zufüge. Dieser Grundsatz hat auch eine biblische Basis. Diese biblische Basis vorhin schon vorgelesen worden. Die findet sich im Epheserbrief, Kapitel 4, wo Paulus schreibt, weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an, außer wenn man von der Kanzel spricht, darf man manchmal schreien, wo ich das selten mache. Legt jede feindselige Gesinnung ab, seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Das steht im Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 31 bis 32. Wenn ich nochmal zu dem Grundsatz komme, nochmal zurück, dann finde ich, dass dieser Grundsatz aus zwei Teilen besteht. Es sind ja zwei Kernworte drin, die auch in Gelb gekennzeichnet sind. Zwei Beziehungen, zwei Arten von Beziehungen sind besonders problematisch unter uns und führen dazu, dass wir unfrei werden im Miteinander. Es sind Beziehungen, die reparaturbedürftig sind, die operierungswürdig oder operabel in jedem Fall sind. Beziehungen zu Menschen, die uns geschädigt haben und Beziehungen zu Menschen, denen wir unsererseits Unrecht angetan haben. Teil 1. Ich vergebe denen, die mir geschadet haben. Aha. Frage, warum soll ich eigentlich vergeben? Und wenn ich die Frage warum geklärt habe, ja wie soll ich vergeben? Warum? Erstens, weil Gott mir vergeben hat. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander und jetzt kommst, so wie der Herr euch vergeben hat. In der gleichen Weise, wie der Herr euch vergeben hat und weil der Herr euch vergeben hat, all das steckt in diesem Sätzchen drin. Deswegen ertragt einander, seid nicht nachtragend, vergebt einander. Es ist schwierig zu vergeben. Es ist ein schwieriges Geschäft. Es ist so lange schwierig, wie man denkt, ich muss etwas ziemlich Großes leisten. Ich muss vergeben. Ich leiste etwas. Ich bringe etwas. Aber wenn wir überlegen, wie viel Gott uns schon vergeben hat, dann fällt es schon viel, viel leichter zu vergeben. Das uns vergeben ist, jedem Einzelnen von uns, ist eine Tatsache, von der wir als Christen alle leben. Wir leben alle davon. Wir könnten gar nicht anders existieren, als dass uns vergeben ist. Aber wir müssen uns das auch immer einmal wieder bewusst machen. Davon leben wir. Wir leben nicht davon, dass ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm in der Gemeinde passiert. Wir leben von der Vergebung. Wenn nicht, wenn wir uns das nicht bewusst machen, wird es uns sehr, sehr schwer fallen, unsererseits zu vergeben. Wir erinnern uns immer wieder daran, dass uns vergeben wird, etwa wenn wir das Vaterunser beten. Ich erinnere immer wieder an das Vaterunser, weil es ja das Kerngebet ist, so ein Stück Kern auch unserer Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Da kommt das Thema Vergebung ja an prominenter Stelle vor. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir erinnern uns immer wieder daran, wenn wir Abendmahl miteinander feiern, auch heute wieder, dazu musste Jesus sterben, damit wir Vergebung bekommen. Also dann ist es schon eine ganze Portion leichter, selber Vergebung auszusprechen. Zweitens, warum sollen wir vergeben? Weil Nachtragen nichts bringt. Seltsam, wir glauben oft, dass Nachtragen etwas bringt. Sonst würden wir es ja nicht tun, wenn sich das nicht irgendwo auch lohnen würde. Aber wir denken das. Es ist eine Angewohnheit, von der wir nur schwer lassen können, die uns irgendwo sehr nahe liegt, weil ja Nachtragen auch einen Vorteil hat. Einen ganz handfesten sogar. Auch wenn dieser Vorteil die Nachteile nie aufwiegen wird. Solange ich nachtrage, muss ich mich nicht meiner eigenen Schuld stellen. Das ist doch ein Vorteil, oder? Außerdem, nachtragen versetzt mich in die Rolle des Geschädigten. Da bin ich in der Rolle des Geschädigten. Ich habe also eine Forderung. Ich habe ein Plus auf meinem Konto. Ich habe eine Forderung, die ein anderer erfüllen muss. Der muss mir noch etwas bringen. Das ist ja auch ein Vorteil, wenn ich was auf dem Konto habe, auf jeden Fall. Ich habe noch was gut. Ich habe noch etwas zu erwarten. Aber es ist eine trügerische Hoffnung, die Erfahrung lehrt es. Denn es kommt doch nichts, jedenfalls niemals genug, um meine Erwartung zu befriedigen. Ein belastetes Miteinander ist die Wirkung, nicht nur ein belastetes Miteinander, sondern auch eine Veränderung, eine Degeneration der eigenen Persönlichkeit. Frust stellt sich ein. Bitterkeit. Wir können Schuld nachtragen, wir können denken, wir haben einen Vorteil davon, aber wir dürfen eins nicht vergessen, das Zeug ist radioaktiv. Es bringt uns nichts, es verändert uns zum Negativen. Wie schrieb Paulus doch, weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an, legt jede feindselige Gesinnung ab. Nachtragen hat eine feindselige Gesinnung zur Folge. Also weg damit. Alles das kann eine Folge des Nachtragens sein, nicht gerade eine befreite Beziehung. Es funktioniert nicht. Wir haben doch nicht so viel Positives vom Nachtragen, wie wir dachten. Wir haben mehr Negatives davon. Am Ende ist die Bilanz negativ. Es schafft keine Gerechtigkeit. Es bringt die Welt nicht in Ordnung. Und drittens, weil ich selber auf Vergebung angewiesen bin. Komme ich nochmal ausdrücklich auf das Vaterunser zurück. Jesus sagt dazu, in Markus 11, Vers 25, zitiere ich mal, aber wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben. Wenn ihr, also wie ihr betet, sollte, wie so ein Automatismus, wie betet man? Aha, okay, erstmal meinen Mitmenschen vergeben. So sollte es sein. Für jedes Gebet. Wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel auch euch die Verfehlungen vergibt. Ich kann nur Vergebung erwarten, wenn ich selber vergeben will. Wenn mir jemand sagt, ich vergebe aber nicht oder kann niemals vergeben, kann ich nur sagen, ich hoffe, dass du niemals selber zum Sünder wirst. Denn dann wird es ganz schwierig. Das Vaterunser beten setzt eine Menge Vergebungsbereitschaft voraus. So, jetzt haben wir die Frage warum geklärt. Warum sollen wir vergeben? Ganz klar, weil Gott mir vergeben hat, weil Nachtragen nichts bringt und weil ich selber auf Vergebung angewiesen bin. Jetzt kommt die Frage wie. Und ich habe gefunden, dass Vergebung sehr, sehr viel mit einer Operation, also wie in einem Krankenhaus, gemeinsam hat. Eine Operation. Das einleitend wie? Erstens, indem ich mir die Verletzung bewusst mache. Das ist genau das, was vor einer Operation auch passiert. Vor der Eingriff kommt, der Arzt schneidet ja nicht einfach so drauf los, so jetzt bringen wir mal alles in Ordnung, sondern meistens in einem ersten Gang muss es ja zu einer Diagnose kommen und muss es zu einer Definierung des Problems kommen. Was ist denn da eigentlich? Was ist denn da eigentlich bei einer Operation? Was ist denn los? Wo ist die Stelle, die schlimme Stelle? Wie tief reicht sie? Und was ist erforderlich? Der erste Schritt ist die Wunde offenlegen, sie lokalisieren, sie in ihrer Tiefe bewusst machen. Wir können auch geistlich gesehen und von unseren Beziehungen her gesehen den Schmerz, den wir erlitten haben, nicht überwinden. Es sei denn, wir geben zu, dass es weh tut und wir sagen, da tut es weh. Ich kann sagen, wer, ich kann sagen, bei welcher Gelegenheit, ich kann sagen, was. Es gibt so eine falsche Regel, eine unausgesprochene Regel. Du kannst nicht gleichzeitig jemanden lieben, also dieses höchste Gebot der Christen erfüllen, und eine Forderung gegen ihn haben, beziehungsweise dass da etwas präsent ist, was der gegen dich getan hat. Ihm eine Sünde vorhalten, das ist eine unausgesprochene Regel, die aber verkehrt ist. Die ist nicht in Ordnung. Man kann das einfach so vergeben. Pauschal, ach ja, ich vergebe alles, allen Menschen jetzt hier mal so und dann geht's weiter. Vergeben, ohne sich bewusst zu machen, was man wem vergibt, ist eigentlich eine Form von Verdrängung. Eigentlich ist es Verdrängung. Ich mogel mich rum um dieses schwierige Geschäft, die Sache beim Namen zu nennen. Geht hier im Programm los. Alle Aussagen des Neuen Testaments zum Thema Vergebung setzen voraus, dass sich Geschädigte das bewusst gemacht haben. Ich habe das gerade vorgelesen von Markus 11, Vers 25, ich lese es nochmal. Wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt. Also dieses Etwas, das ist ja definiert, das ist ja etwas ganz Besonderes, etwas Bestimmtes und nicht etwas Allgemeines, Schwammiges. Macht es in einem ersten Schritt euch bewusst. Was ist es? Gebt es zu. Wenn es euch eine Hilfe ist, schreibt es auf. Fast alle haben Papier mit reingenommen. Hier, vielleicht habt ihr auch einen Schreiber dabei. Schreibt es jetzt auf. Warum nicht? Was wäre wem zu vergeben? Nachtragen bringt nichts. Verdrängen bringt aber auch nichts. So etwas kommt immer wieder hoch. In Form von unerklärlichen Aggressionen. Also verdrängte Sünden kommen hoch in Form von unerklärlichen Aggressionen. Manchmal sogar Aggression gar nicht gegen den, der einen geschädigt hat, sondern gegen ganz andere Personen. Das einzige Verbrechen, was die verübt haben, ist, dass sie vielleicht in einem Näheverhältnis zu dieser Person stehen, verwandt oder befreundet, oder dass sie in irgendeiner Weise der Person ähnlich sehen. Wenn man mal genau nachdenkt. Sagt jemand, ich möchte am liebsten die Tür zu meiner Vergangenheit zumachen. Ich gucke rein, oh nein, und zu. Ich möchte es abschließen, Schlüssel umdrehen, damit mich die Person nicht mehr verletzen kann. Also bloß zu Ende mit dem Kapitel. Ja, aber es gibt keinen Abschluss ohne Aufschluss. Wenn ich eine innere Verletzung habe, dann bringt es nichts, äußerlich einfach ein Pflaster drauf zu machen. In der Hoffnung, dass das Pflaster schon an der richtigen Stelle ist. Was ist vorgefallen? Geben wir es zu. Das hat wehgetan. Das tut immer noch weh. Es war ungerecht. Was tun? Sich eingestehen, wer hat mir wehgetan? Oder uns? Was ist gesagt worden? Was ist getan worden? Können wir es benennen? Dann ist es nicht mehr so schwämmig. Dann ist es nicht mehr unheimlich. Das ist ja oft das Unheimliche, was es so unangenehm macht, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Wie sollen wir einander vergeben? Das erste war, sich die Verletzung bewusst machen, so wie bei einer Operation am Anfang. Und was kommt als nächstes bei einer Operation? Ja klar, der Eingriff selber, indem ich die Schuld erlasse. Das Kerngeschäft des Vergebens. Indem ich die Schuld erlasse, die Operation. Das ist der eigentliche Akt der Vergebung. Ich löse die Schuld von der Person. So wie der Arzt einen Blinddarm entfernt aus dem Bauchraum. Ich kann sie Gott geben, die Verletzung. Der ja auch meine persönliche Schuld schon genommen hat, die hat er ja schon. Jetzt kriegt er auch noch die Schuld, die ich eingesteckt habe, die Verletzung. Und da ist dann mein Mitmensch, er steht vor mir und er steht vor Gott. Und er steht ohne Schuld da. Ein befreites Miteinander kann möglich sein. Wir geben frei, ob der andere nun um Vergebung bittet oder nicht. Ist ja manchmal so, dass mir zwar die Verletzung sehr bewusst ist, aber dem anderen gar nicht. Das ist sogar sehr oft so. Gute Gründe dafür habe ich schon geklärt, warum wir trotzdem vergeben sollen, weil Gott uns vergeben hat. Weil wir auch in Zukunft Vergebung brauchen werden und weil Nachtragen nichts hilft. Das kann eine Hilfe sein. Es kann auch eine Hilfe sein, sich zu überlegen, wie sehr mein Gegenüber eigentlich Vergebung braucht. Ich brauche Vergebung. Oh, wie sehr ich Vergebung brauche. Mein Gegenüber braucht aber genauso Vergebung. Er ist genauso ein Mensch wie ich. Stellen wir uns vor, Vergebung ist ein Lebensmittel und mein Gegenüber ist ein Verhungernder. Wie eine Erlösung wäre das, wenn ich ihm das Brot der Vergebung gebe. Wie oft muss man das tun, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird? Wie oft muss ich vergeben, hat einer Jesus gefragt. Die Vermutung war vielleicht 7-mal, das ist noch recht viel. Ja, damals, als diese Frage an Jesus herangetragen wurde, war es üblich, für fromme Leute, also ethisch sehr hochstehende Leute, 3-mal zu vergeben. Das ist schon viel. Und dann hat der Frager gedacht, okay, also 3-mal das Doppelte von 3 und noch einen dazu. Das ist viel, 7-mal. Das ist wirklich super fromm. Und Jesus antwortet, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal. 7-mal, unbegrenzt. Kommen wir zur dritten Maßnahme, Teilmaßnahme des Vergebens, wie bei einer Operation. Die Operation an sich ist abgeschlossen. Das gefährliche Teil, das Geschwür ist entfernt. Und was kommt dann? Ja, da muss die Wunde zugenäht werden und muss verbunden werden, es muss eine Salbe drauf gemacht werden, indem ich mir den Frieden Gottes schenken lasse. Das ist die Nachversorgung. Der Friede, den Christus schenkt, muss euer ganzes Tun und Denken bestimmen. Steht im Kolosser 3, Vers 15. Friede ist möglich. Jesus hat ihn geschenkt. Und ich stelle mir vor, dass diese Friede nicht etwas Abstraktes ist, kein schöner Wunsch ist, sondern dass es eine Salbe ist. Gott, gib mir eine Salbe, diesen Frieden Christi. Und was mache ich mit dieser Salbe? Ich verwende sie dazu, um Wunden zu bestreichen, dass sie heilen können. Dazu ist er da. Friede ist möglich. Kommt dieser Friede in Kontakt mit der offenen Wunde, kann Heilung passieren. Wir müssen nicht mehr aus unserem Verwundetsein heraus agieren, sondern aus dem Frieden heraus, aus dem erfahrenen Frieden. Der zweite Teil des Grundsatzes lautet, ich mache wieder gut, wo ich angeschadet habe. Der zweite Teil des Grundsatzes drückt es so aus, ich bemühe mich um Wiedergutmachung bei allen, denen ich geschadet habe, falls ich dadurch ihnen oder anderen nicht noch mehr Schaden zufüge. Warum soll ich das? Warum soll ich einen Schaden wieder gut machen? Mir ist doch schon vergeben. Das reicht doch, oder? Das ist natürlich Quatsch. Was für eine Frage. Dazu sagt die Bibel einiges zum Thema Wiedergutmachung. Schon im 3. Mose gibt es ganze Kapitel, kapitelweise, wie Schaden wieder gut gemacht werden soll. Es gibt auch eine tolle Geschichte im Neuen Testament, wo einer Vergebung bekommt, der Zachäus, ein Zöllner, und am Ende den Schaden wieder gut macht. Es gibt das universelle Prinzip des Verursacherprinzips. Also das ist ein universelles Gesetz des Verursacherprinzips, so ist richtig. Also, wenn ich jemanden Spiegel abgefahren habe, dann bin ich dafür verantwortlich, dass ich den Schaden wieder gut mache. Wenn ich einfach so weiterfahre, dann habe ich Fahrerflucht begangen und das kommt noch zu dem Vergehen dazu, dass es bedeutet, den Spiegel abzufahren. Ich muss mindestens meine Adresse dalassen und zu Protokoll geben, ich stehe für diesen Schaden gerade. Der Schaden bleibt schließlich immer bei irgendjemand hängen. Einer ist ja immer geschädigt. Einer muss es ja immer wieder gut machen. Warum der Geschädigte? Nein, der Schädiger soll es wieder gut machen. Wenn die Zeit alle Wunden geheilt hat, sollte ja vorkommen, gibt es vielleicht, dann ist ja gut. Aber manchmal ist es eben nicht so. Manchmal bleibt Schaden. Wie kann man Schaden wieder gut machen? Indem ich mir die Verletzung bewusst mache. Also nicht meine Verletzung, sondern die Verletzung von dem anderen, was ich verbockt habe. Vielfach ist nicht so klar, wo Wiedergutmachung dran ist. Eine Hilfe kann auch da das Aufschreiben sein, damit sich die Gedanken etwas klären. Auch hier wieder der Hinweis, ihr habt ein Papier. Ihr habt vielleicht auch einen Stift. Euch fällt vielleicht noch während des Restes der Predigt da was ein. Oh, da war was. Schreibt es auf. Schreibt die Person auf. Schreibt die Sache auf. Und klärt es. Belasst es nicht dabei, dass dieser Gottesdienst eine Informationsveranstaltung ist, sondern tut etwas. Fasst den Entschluss, ich mache wieder gut, was ich verkehrt gemacht habe. Also besonders, wenn Leute zum ersten Mal ihr Leben mit Gott ins Reine bringen wollen, ist mir das schon ein wichtiges Thema. Eine offene Frage, gibt es etwas, was du wieder gut machen solltest? Macht gründlich reinen Tisch. Habe ich bei jemandem noch eine unbezahlte Rechnung? Habe ich jemandem gegenüber ein Versprechen nicht gehalten? Habe ich jemanden zu sehr kritisiert? Habe ich jemanden verbal misshandelt oder körperlich sogar? Oder emotional? Habe ich jemanden belogen? Ihr stellt eine Liste der Menschen auf, denen ihr geschadet habt und schreibt auch auf, was ihr getan habt. Wie soll ich wieder gut machen, indem ich mich in den Geschädigten hineinversetze? Das ist Liebe. Sich in den Geschädigten hineinversetzen. Der zweite Teil des Grundsatzes ist nämlich auch wichtig, der zweite Teil des Teilgrundsatzes, ich bemühe mich um Wiedergutmachung bei allen, denen ich geschadet habe, falls ich dadurch ihnen oder anderen nicht noch mehr Schaden zufüge. Ein ungeschickter Versuch, die Dinge wieder gut zu machen, kann ein Bumerang sein, kann den Schaden noch vergrößern. Also gut nachdenken. In manchen Fällen solltet ihr nicht hingehen, möchte ich vorwarnen. Ihr würdet in ein Wespennest stechen. Und alles schlimmer machen. Ihr könnt dem betreffenden Schaden oder auch anderen unbeteiligten Personen. Stellt euch vor, ihr habt eine Ex-Freundin, der habt ihr damals zu Zeiten eurer Beziehung irgendwie eine Verletzung zugefügt. Die Ex-Freundin ist jetzt verheiratet. Und ihr geht hin und klingelt, ja, ich habe noch was mit meiner Ex-Freundin, ihrer jetzigen Frau, zu bereden. keine gute Idee. Keine gute Idee. Stellt euch vor, wie das wäre, wenn jemand bei euch etwas wieder gut machen würde. Wie würde es euch am besten tun? Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt, sagt Jesus. Wir denken also darüber nach. Wenn jemand daherkäme und sich bei mir entschuldigte, wie hätte ich das am liebsten? Wie würde ich das am liebsten haben? Und genauso macht es dann selber. Man muss dabei auf einige Dinge achten, auf den richtigen Zeitpunkt, nicht zwischen Tür und Angel. Man wirft nicht einfach eine Bombe. Übrigens, ich habe da noch was mit dir zu bereden. Das war, pass mal, komm mal her. Wann passt es am besten für den anderen? Kriegt es raus. Die richtige Einstellung, ganz wichtig. Einfach die Einstellung, das besagt, einfach nur die Verantwortung für euren ganz persönlichen Teil übernehmen. Macht keine große Diskussion daraus und erörtert, wie das zustande gekommen ist, dass ihr das verbockt habt. Einfach sagen, was ihr falsch gemacht habt, nicht wo der andere auch noch Anteile daran hat. Das wäre keine Wiedergutmachung. Das würde den Schaden sicher noch vergrößern. Er soll sich nicht rechtfertigen und keine Ausflüchte machen. Einfach nur die Verantwortung für euren Teil übernehmen. Und das ist es. Es geht nicht darum, irgendetwas zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen geht. Wir sollen uns ganz auf unseren Anteil konzentrieren. Wir sollen auch keine Gegenleistung erwarten von der Person, zu der wir hingehen. Kommt für den Schaden auf, wo es möglich ist. Wenn es möglich ist. Manchmal hat man gar nicht die Möglichkeit, alles wieder gut zu machen. Wenn ihr etwas ausgeliehen habt, gebt es zurück. Und wenn es nach 20 Jahren ist. Wenn ihr jemand Geld schuldet, zahlt es zurück. Der Effekt ist klar, es gibt Frieden. Es gibt sogar Selbstvertrauen. Ich habe es geschafft. Wie kann man es am geschicktesten machen, wenn man in der Firma Schaden verursacht hat? Ich spreche mal ganz konkret alle die an, die irgendwo in der Firma arbeiten, denen man Güter anvertraut, wo es so leicht passiert, dass man Schaden anrichtet. Wie soll man da den Schaden regulieren? Ist ja oftmals kein Familienunternehmen, das man zum Inhaber gehen kann. Den möchte ich jetzt gar keinen Tipp geben, sondern nur auf das Heft verweisen. Auf Seite 89 steht die Lösung. Müsst ihr mal nachgucken. 89, ziemlich weit unten, einige schlagen jetzt schon auf. Unser Miteinander, ein Riesenvorrecht, wie wir uns ergänzen, wie wir gegenseitig beitragen, wie unser Leben gelingt, wie fast nur ein Miteinander unser Leben etwas für Gott auch bringt. Ein befreites Umgehen miteinander ist möglich, durch Vergebung und durch Wiedergutmachung. Amen.